Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Heute erscheint die 100. Folge des Podcasts und ich bin da sehr stolz drauf und freue mich riesig. Zu Gast ist bei mir die liebe Noelle. Sie hat die Diagnose Gebärmutterhalskrebs erhalten und das 2 Wochen, bevor sie einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehalten hat. Herzlich willkommen, Noelle, und schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Franziska. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank dafür, dass ich heute bei deiner ganz besonderen Folge der 100. zu Gast sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Noelle, deine Diagnose ist noch nicht ganz so lange her. Du hast sie im Jahr 2023 erhalten. Wie war das?
Puh, wie war das? Ich habe die Diagnose im Januar erhalten bei einer geplanten Routineuntersuchung. Ich sollte nach einem halben Jahr zu meiner Gynäkologin wiederkommen, da ich im Juli 22 einen Polypen an dem Gebärmutterhals hatte, den sie eben im Januar kontrollieren wollte. Ich bin zu dieser Kontrolluntersuchung gegangen, die dann ein wenig in Anführungsstrichen aus dem Ruder lief, da der Tumor entdeckt worden ist. Und ja, es führte dann dazu, dass ich an dem Tag noch von meiner niedergelassenen Gynäkologin in die Dysplasie-Sprechstunde überwiesen worden bin. Dort an dem Tag zum Glück auch schon ganz schnell einen Termin nachmittags bekommen habe, wo dann seitens der Fachärztin schon die Verdachtsdiagnose formuliert worden ist. Und 2 Tage später, am 18.01.23, kam dann die histologische Bestätigung, dass ich einen Gebärmutterhalskrebs habe.
Heißt das, der Polyp, der da vorher schon gesehen wurde, also wurde dann bösartig oder war das von Anfang an ein Tumor oder also hat sich das daraus entwickelt?
Nein, also wir können sicher sein, dass es dieser Polyp kein Tumor war, denn meine Gynäkologin hatte im Juli 22 eine Knipsbiopsie gemacht und das an den Pathologen geschickt. Der Pathologe hat gesagt, es ist ein Polyp, 6 Monate später bitte Kontrolle. Und diese Vermutung liegt nahe, die lief mir auch durch den Kopf. Es war aber so, dass ich dann auch nochmal mit dem Onkologen in der Uniklinik Rücksprache gehalten habe und er sagte, diese Polypen am Gebärmutterhals werden keine Karzinome, entgegen zum Beispiel beim Darmkrebs. Die können ja durchaus entarten, die Polypen, und sich zu einem Karzinom entwickeln. Das machen Polypen am Gebärmutterhals nicht. Und ich hatte ein Adenokarzinom, also kein Plattenepithelkarzinom. Mein Tumor lag in der Tiefe des Gebärmutterhalses. Das war quasi so gesehen nur eine Verknüpfung von ungünstigen Umständen oder vielleicht sogar das ganz, ganz große Glück, dass ich eben ein halbes Jahr später schon wieder bei der Kontrolle war und dort der Tumor entdeckt worden ist. Der Polyp war nämlich gar nicht mehr da in dem Moment.
Ach, okay. Also ein Adenokarzinom ist ja eine Erkrankung des Drüsengewebes, oder?
Genau, genau. Kommt deutlich seltener beim Gebärmutterhalskrebs vor als das Plattenepithelkarzinom. Wird dummerweise nicht so gut entdeckt mit dem Pap-Abstrich im Vergleich zum Plattenepithelkarzinom. Denn zum Beispiel am Tag der Diagnose war mein Pap-Abstrich auch unauffällig und der wurde mehrfach gemacht, da eben mein Tumor in der Tiefe lag und nicht oberflächlich.
Ach, okay. Du hattest zu der Zeit ja sicherlich einen Kinderwunsch, sonst wärst du ja nicht schwanger geworden. Das heißt, du wusstest ja da noch nicht, dass du schwanger bist, aber du hast versucht, schwanger zu werden.
Genau, also ich hatte eine sehr lange Kinderwunschreise. Ich war zu dem Zeitpunkt, war ich schon, oder ging unsere Reise schon 4 Jahre. Mhm. Ich habe versucht, schwanger zu werden. Am Tag der Diagnose in der niedergelassenen, oder am Tag der Verdachtsdiagnose in der niedergelassenen Gynpraxis wurde sogar noch ein Urintest auf eine Schwangerschaft hin gemacht. Der war aber in dem Moment sogar noch negativ, krass, da ich erst 6 Tage schwanger war.
Ach, okay. Boah, das sind aber auch viele Zufälle, oder?
Unfassbar. Ja. Also, ja, es unsere Geschichte ist sehr zufallslastig.
Ja, spannend.
Ja.
Du hast dann in der Dysplasie-Sprechstunde gesessen, da wurde die Untersuchung gemacht, du hast die Diagnose bekommen. Das alles ging relativ das ging alles schnell hintereinander, oder?
Ja, es ging, also es folgte wirklich, wirklich Tag auf Tag folgten die Schritte, wofür ich persönlich sehr, sehr dankbar bin. Ich habe am 16.01. Verdacht gehabt, war in der Dysplasie-Sprechstunde nachmittags. Am 18. kam die Bestätigung der Diagnose. Am 18. nachmittags war ich erste Mal onkologisch in der Klinik bei einem potenziellen Operateur und habe mich vorgestellt. Und in dieser Woche noch, am 20.01., war ich sogar schon zur Zweitmeinung in der Uniklinik nochmal. Also die Woche war extrem voll, aber für meine Bedürfnisse, was Progresse angeht, sehr gut voll, weil es ging schnell los.
Ja.
Es ging schnell los, man hat Meinungen gehört, man hat Einschätzungen bekommen. Genau, also für mich war das sehr, sehr gut, dass es so schnell ging. Das liegt natürlich auch dran, ich wohne in einer Millionenstadt. Ich glaube, das ist vereinfacht vieles, wenn der Weg ein schneller ist, weil einfach viele onkologische Angebote in der Stadt vorhanden sind.
Ja, absolut. Du hast nicht zwischendrin die Tage, wo du in Nachdenken versinken kannst, ne, sondern du kannst irgendwie was tun. Also den Arzt aufsuchen, den Arzt aufsuchen, den Arzt aufsuchen.
Genau, absolut. Und das ist in dem Sinne, also für mich ist es genau das Richtige gewesen, dass es so schnell ging und dass einfach dieses Gefühl, jetzt wird was getan und jetzt geht es los und nicht, jetzt wartest du noch eine Woche auf das Gespräch und dann wartest du noch mal 3 Wochen auf das Gespräch. Das stelle ich mir unfassbar erschöpfend vor, weil wie du sagst, das ist halt Zeit für wahnsinnig viel ungutes Kopfkino.
Ja, absolut. War denn gleich klar, dass du operiert werden musst? Also mit der Diagnose?
Au, das ist ein... Also ja, es war am 18.01. war schon klar, dass das operiert werden muss. Das hatte auch die Dysplasie-Sprechstunde klar sofort schon formuliert, dass sie vermutet, dass man nicht um eine OP herumkommt. Wobei wir in dem Moment von einer organerhaltenden, also gebärmuttererhaltenden Operation gesprochen haben. Von der hat am 18.01. auch noch der behandelnde Onkologe gesprochen. Das hat sich dann aber nochmal im Verlauf bis zur Tumorkonferenz verändert. Dann ging ja der Prozess mit Staging los. Ich war im MRT, ich war im CT, mit ganz wichtig mit dem Wissen, dass ich eigentlich nicht schwanger bin.
Ja.
Ist ja auch so eine Sache, ne?
Habe ich auch gerade schon gedacht, Mensch, in der Frühschwangerschaft, diese ganzen Untersuchungen.
Und ich habe auch fleißig immer gekreuzt, nicht schwanger, weil ich ja eben nach unserem langen Kinderwunschweg und auch eben nach dem negativen Test in der gynäkologischen Praxis in dem Moment felsenfest davon ausging, nicht schwanger zu sein. Und dann 2 Wochen nach dem ersten Gespräch mit dem Onkologen, wo eben wir primär von einer organerhaltenden OP gesprochen haben, war dann mit den Bildern klar, okay, es ist ein Adenokarzinom, es sitzt tiefer in der Zervix, in der Endozervix drin. Und da wurde dann in dem Gespräch von dem Onkologen sehr deutlich formuliert, dass eine Hysterektomie, also eine Entfernung der Gebärmutter, der Weg ist, der gegangen werden soll, muss.
Aber da muss ja für dich in dem Moment auch klar gewesen sein, dass du dann keine Kinder mehr bekommen kannst. Das muss doch super schwer gewesen sein, oder?
Ja, also dieses Gespräch, das war dann der 1.2., genau, 1. Februar 23. Dieses Gespräch war extrem schwierig für mich und meinen Partner, weil wir ja seit an dem Tag davor erfahren hatten, dass ich schwanger bin.
Da wusstest du schon, dass du schwanger bist.
Entschuldigung, das Gespräch war am 2.2. und ich habe am 1.2. den positiven Test gemacht.
Boah, krass.
Also ich habe morgens daheim den Test gemacht, der war positiv. Ich habe versucht, jemanden in der Klinik zu erreichen mit dem Wissen und wollte dringend Bescheid sagen, dass sich die Situation ein wenig verändert hat. Habe aber niemanden erreicht, weil an dem Tag die Tumorkonferenzen liefen. Und am darauffolgenden Tag dann eben das Gespräch mit dem Onkologen stattfand, wo er uns dann seine Sicht der Dinge geschildert hat und die Ergebnisse der Tumorkonferenz geschildert hat und uns in dem Moment auch sehr klar gesagt hat, dass er den Weg der Hysterektomie und somit auch der Beendigung der Schwangerschaft für sinnvoll und den richtigen hält und wir diesen Weg einschlagen können, müssen, sollen. Ich weiß gar nicht, was die richtigen Worte dafür sind.
Boah, krass. Warum hast du den Schwangerschaftstest gemacht, wo du doch eigentlich den Urin untersuchen lassen hast? Also hattest du irgendwie das Gefühl, dass du möglicherweise doch schwanger bist?
Nein, gar nicht. Es war meine Osteopathin. Ich war am Tag vor dem positiven Schwangerschaftstest war ich bei meiner Osteopathin, die mich schon kennt, die meinen Körper kennt und die hat mich behandelt und die wusste natürlich um den Kinderwunsch. Und die sagte nur zu mir, Noelle, mach mal einen Test, du bist so warm.
Ach krass.
Worte, die ich wahrscheinlich auch nie in meinem Leben vergessen werde. Und als sie das dann sagte, dachte ich mir so, oh stimmt, mein Zyklus ist ganz schön lang. Vor allen Dingen habe ich bis jetzt in meinem Leben oder bis dato immer die Erfahrung gemacht, wenn ich Stress habe, wird mein Zyklus sehr, sehr kurz. Und dann dachte ich mir, stimmt, mein Zyklus ist schon lang und ich bin schon irgendwie am 31. oder 32. Zyklustag. Das war dann so ein Rattern im Kopf und dann dachte ich mir, oh, das passt irgendwie alles gar nicht. Und habe dann eben am Tag drauf, an diesem 1.2. vormittags, während ich im Homeoffice gearbeitet habe, mal zwischendurch diesen Test gemacht, ja, der dann positiv war.
Und das wusste aber dein Arzt auch, wo du dann einen Tag später warst. Also das hattest du gleich kommuniziert, weil du hast ja gesagt, du hast in der Klinik niemanden erreicht.
Genau, und ich habe telefonisch niemanden erreicht und habe aber dann daraufhin ihm eine E-Mail geschrieben. Weil ich mir dachte, hey, der muss das wissen und er muss das am 1.2. wissen, denn es laufen ja gerade die Tumorkonferenzen. Also er wusste das in dem Moment, wo ich durch die Tür kam, wusste er davon oder wir durch die Tür kamen, dass die Situation massiv viel komplexer geworden ist, um das mal so zu formulieren.
Und für dich war auch klar, dieses Kind möchtest du bekommen?
Es war klar für mein Gefühl, der Arzt war in seiner Kommunikation schon sehr deutlich, dass die Leitlinie das nicht vorsieht. Er hat dann auch einen kurzen vaginalen Ultraschall gemacht, wo man dann auch schon die Fruchthöhle gesehen hat. Und er hat dann in dem Moment den Ultraschall auch sofort abgebrochen, weil er, glaube ich, nicht wollte, dass ich das groß sehe, weil eben für ihn der Weg, der zu gehen ist, sehr klar war. Ja, war, wie gesagt, glaube ich, einer der heftigsten Tage für uns, für mich, denn er war deutlich und klar, dass er das nicht für zu kombinieren hält. Und da bricht eine Welt zusammen. Also da sind dann quasi 2 bis 5 Welten eher zusammengebrochen für mich, aber auch für meinen Partner. Weil ja wir eigentlich in dieses Gespräch mit der Erwartung reingegangen sind, es kann organerhaltend operiert werden, was bei den Erstgesprächen formuliert worden ist. Und das wäre ja auch schwangerschaftserhaltend in dem Moment möglich gewesen.
Das würde gehen, also dass man am Gebärmutterhals operiert und trotzdem die Schwangerschaft weiter bestehen lässt? Also das würde nicht einen Abbruch der Schwangerschaft mit sich ziehen?
Ja, das durften wir dann erfahren, dass das möglich ist. Wir sind sehr gebrochen, sehr traurig nach Hause gefahren nach diesem Gespräch. Ja. Und ich habe relativ zeitnah danach mit einer Freundin gesprochen, die selber Allgemeinmedizinerin ist. Und die sagte nur, du Noelle, ich hatte eine Patientin, die hatte auch ein Zervixkarzinom, die wurde in der Schwangerschaft operiert. Ich finde raus, wer das war. Kurze Zeit später schickte sie mir die Kontaktdaten vom Herrn Professor Köhler aus Hamburg. Mhm. Ich habe mich dann eingelesen und habe gelesen oder informiert habe ich mich, dass das ein operativer Gynäkologe ist, der sich auf komplexe onkologische Fälle spezialisiert hat und dass er vielleicht der einzige aktuell in Deutschland ist, mit vielleicht noch einem Kollegen an der Charité in Berlin, die Zervixkarzinome in der Schwangerschaft operieren. Mhm. Ich habe diesem Herrn, glaube ich, prompt an diesem Tag noch eine E-Mail geschrieben und habe in der darauffolgenden Nacht von ihm eine E-Mail zurückbekommen, was mich am nächsten Morgen total geflasht hatte, weil ich mir dachte, um Gottes Willen, der Mann hat mir irgendwie nachts um 2.30 Uhr auf meine E-Mail geantwortet.
Ja.
Und uns ein Gesprächsangebot fürs darauffolgende Wochenende gemacht. Und dann haben wir, mein Partner und ich, an dem Samstag Abend, ab 9 Uhr abends mit Professor Köhler in Hamburg ein sehr, sehr langes Gespräch geführt über Möglichkeiten, über Risiken, über sein Vorgehen, über Themen, die ausgeschlossen werden müssen, um den Weg weiterzugehen. Und nach diesem Gespräch war für mich klar, egal wie es weitergeht, jegliche Therapie oder jegliche operative Therapie wird nur er durchführen. Hm. Das war ein Gespräch, für das ich glaube, mein Leben lang dankbar sein werde. Puh, es wird gerade emotional. Hm. Ja, wie gesagt, für das ich sehr dankbar sein werde. Und da war für mich klar, das ist der Mann, der mich betreut, der mich behandeln soll. Und das hatte ich dann auch dem Onkologen hier in München per Mail dann gesagt, dass ich eben dieses Gespräch geführt habe und dass ich jegliche Therapie, egal in welcher Form in dem Moment, in Hamburg fortführen werde. Das war für mich klar, eben weil das Gespräch tiefes Vertrauen hat entstehen lassen.
Ja.
Und er hat nicht nur operativ mir einen Weg gezeigt, wie es gegebenenfalls möglich ist, Schwangerschaftserhalten zu operieren, sondern er hat mir auch menschlich extrem viel Vertrauen entgegengebracht. Und eben dann war für mich klar, oder für uns klar, egal was, wir gehen dort diesen Weg weiter. Und im besten Falle, wenn viele Faktoren weiter sich entwickeln, wenn sich die Schwangerschaft gut entwickelt, wenn die Bilder gut sind, dass wir es versuchen, schwangerschaftserhaltend den Weg weiterzugehen. Aber auch mit einer sehr, sehr klaren Formulierung von Professor Köhler, dass dafür viele, viele Bausteine notwendig sind. Es darf kein endokriner Tumor sein. Die Lymphknoten sollten nicht betroffen sein. Und solche Faktoren, also das hatte er auch sehr klar formuliert, dass das jetzt kein Selbstläufer ist, dadurch, dass er das prinzipiell machen würde, sondern dass es viele Bausteine sind. Und dann begann eine Zeit des Wartens und des Hoffens, dass sich einerseits eben die Schwangerschaft gut weiterentwickelt, ganz banal in dem Fall. Und es begann eben eine histologische Nachuntersuchung. Ist es ein endokriner Tumor? Das konnte ausgeschlossen werden. Was sagen die Bilder? Die hatte der Professor Köhler bei unserem ersten Gespräch ja noch gar nicht gesehen. Die hatte ich ihm dann geschickt. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir diesen Weg gehen, bis nach der 12. Schwangerschaftswoche zu warten und dann zu operieren.
Mhm. Mhm. Wie schön, dass du diesen Mann getroffen hast. Ich höre das ab und zu mal im Podcast, viel zu selten leider, aber dass es tatsächlich Ärzte gibt, die so empathisch sind und bei denen man gleich das Gefühl hat, in sicheren Händen irgendwie zu sein.
Ja, also ich darf sagen, dass ich ein Netz hatte von Menschen oder von Ärzten und Ärztinnen, die mich durch diese ganz besondere Situation begleitet haben, die Tag und Nacht erreichbar waren. Wie gesagt, Professor Köhler und ich, wir haben nicht nur einmal spätabends telefoniert oder nachts. Aber ja, der Professor Köhler war für uns in diesem Moment jemand, der wahnsinnige Expertise mitgebracht hat und aber auch eine menschliche Komponente mitgebracht hat, die sowohl mich, aber auch mein Partner, das sollte man, glaube ich, nie unterschätzen, denn der steckte ja quasi in einer anderen Angstsituation als ich,
ja,
abholen konnte. Und das hat sich bis zum Tag der Geburt meiner Tochter und weit darüber hinausgezogen, dass der Professor Köhler auch, wenn er räumlich nicht anwesend war, uns durch diesen Weg oder mit diesem Weg begleitet hat und menschlich und fachlich einfach großartig. Also das kann ich nicht anders sagen.
Ja, wow. Ist es denn so, dass dir in der Klinik vorher auch so ein bisschen das Gefühl vermittelt wurde, dass das alles jetzt schnell gehen muss, dass schnell operiert werden muss? Weil ich meine, wenn du sagst, du warst ein halbes Jahr vorher da, da war da der Polyp aber noch kein Tumor und 6 Monate später war der Polyp weg und der Tumor da. Das klingt ja doch so, als wäre der recht schnell gewachsen, oder?
Schlussendlich ist die Frage, ob der schon da war, wissen wir ja nicht. Da der ja in der Endozervix lag. Es kann natürlich sein, dass der zu dem Zeitpunkt schon da war, aber nicht sichtbar war. Und nachdem ja der Pap-Abstrich, der ja auch im Juli 22 gemacht worden ist, unauffällig war, kann es natürlich sein, dass der Tumor bereits dort war, aber eben makroskopisch noch nicht sichtbar war. Ich hatte, ich glaube, die wollen, wenn mich nicht alles täuscht, ich meine, ich habe viele Daten, sind in meinem Kopf wie Stein gemeißelt, aber bei dem bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, hier in München wollten sie 2 Wochen später operieren.
Also doch sehr zeitnah.
Ja.
Okay, aber du hast dich ja dann dafür entschieden, dich in Hamburg behandeln zu lassen. Wie ging das weiter? Mhm. Also wir sind jetzt stehen geblieben, du warst in der 12. Woche und dann sollte... Dann sollte operiert werden.
Genau, wir haben gesagt, wir warten die 12. Woche ab, weil eben das Fehlgeburtsrisiko natürlich umso früher die Schwangerschaft, umso höher ist. Ich habe dann noch die 13. Woche abgewartet und der OP-Termin war für Beginn der 14. Woche geplant. Ich sollte dienstags in Hamburg operiert werden. Unser Plan war, am Wochenende mit dem Auto nach Hamburg zu fahren. Diesen Plan hat der Tumor mal ordentlich durchkreuzt. Und zwar sehr eindrücklich. Und zwar am Freitag vor der geplanten OP bin ich morgens aufgestanden, war auf der Toilette und habe plötzlich eine unfassbare starke vaginale Blutung gehabt.
Ach Gott.
Ich habe meinen Partner geweckt und hatte in dem Moment einfach nur unglaubliche Angst, dass ich gerade eine Fehlgeburt habe.
Ja.
Habe dem Professor Köhler schon eine E-Mail geschrieben, habe meinen Partner gebeten, ganz schnell sich fertig zu machen. Und wir sind ins Klinikum rechts der Isar gefahren, was von uns aus in dem Moment das nächste Klinikum war, in die Gynäkologie, in die Geburtshilfe und habe gesagt, was gerade los ist. Es war wirklich eine Blutung, die deutlich über meine Menstruationsblutung hinausging. Und ich wurde sofort drangenommen und bin von der Chefin der Geburtshilfe untersucht worden. Die Frau Professor Kuschel hat einen Ultraschall gemacht und sagte in Sekunden, oh, ihrem Kind geht's wunderbar, dem geht's gut, ihr Tumor blutet. Es ist keine Fehlgeburt in dem Sinne, das Herz schlägt, das Kind bewegt sich. Wir gehen davon aus, dass ihr Tumor blutet. Und zwar so stark, dass im Raum stand, es muss jetzt operiert werden. Das war aber dann das Problem, die Distanz zwischen München und Hamburg. Schlussendlich ging es dann sehr, sehr schnell. Es kam ein Onkologe dazu, der sich das Ganze angeguckt hatte. Der Dr. Lengil hat dann gesagt, okay, ich stopfe sie aus. Er hat mich quasi vaginal tamponiert, um die Tumorblutung zum Stillstand zu bringen, was sehr unangenehm war, und hat mir dann noch einen Blasenkatheter gelegt. Und dann stand im Raum, in dem Moment hatte schon die Frau Professor Kuschel dann mit dem Professor Köhler in Hamburg telefoniert, dass ich jetzt nach Hamburg muss. Mhm. Klar war, München-Hamburg-Auto funktioniert nicht, privates Fahrzeug ist gar keine Option mehr. Rettungswagen stand im Raum, war dann aber auch nicht das Mittel der Wahl. Und schlussendlich fand ich mich dann in einem Hubschrauber wieder.
Oh, krass.
Und wurde dann notfallmäßig an einem Freitagvormittag mit einer akuten Tumorblutung von München nach Hamburg mit dem Hubschrauber verlegt. Und jetzt, wenn ich dir das erzähle, habe ich selber wieder Gänsehaut am ganzen Körper. Mhm. Genau, der Flug dauerte 3 Stunden, weil das Wetter nicht gut war und wir mit Zwischenstopp, Tankstopp fliegen mussten. Und dann war ich freitags mittags irgendwann, ich habe nicht viel von dem Flug mitbekommen, A, weil ich massive Flugangst habe und um ein Tavor gebeten habe und den ganzen Flug mich über durcherbrochen habe und der Notarzt, glaube ich, alles, was er in seinem Koffer hatte an Antimimetika, also Antibrechmittel, in mich reingepumpt hat, die auch müde machen. Sprich, ich habe den Flug größtenteils, wenn ich nicht erbrochen habe, verschlafen oder verdämmert und bin dann erst so halbwegs in Hamburg wieder ein bisschen Herrin meiner Sinne geworden und bin dann dort eben aufgenommen worden. Das OP-Team wäre bereit gewesen, doch der Tumor hatte aufgehört zu bluten. Und Professor Köhler hat dann gesagt, wenn das so bleibt, würde er gerne geplant eben erst an dem Dienstag operieren mit dem richtigen Team, die Erfahrung haben, die das im richtigen OP-Saal mit dem richtigen Anästhesisten. Das hat dann auch stattgefunden.
Oh, das ist ja eine Geschichte, ist ja unglaublich.
Ja.
Boah. Okay, aber du warst ja dann zumindest schon mal in Hamburg. Das ist ja gut.
Genau, das war, glaube ich, auch für mich das Wichtige. Und um wieder auf die Menschlichkeit von Professor Köhler zu kommen, der stand nachts um 22:30 an meinem Bett und hat geguckt, ob alles gut ist. Und alle waren in Rufbereitschaft. Und das hat er mir dann auch am nächsten Tag bei seinem erneuten Besuch bei mir im Zimmer und Gespräch erzählt. Alles ist bereit. Wir können agieren, wenn es nochmal bluten sollte. Mhm. Und wir es nicht tamponiert zum Stillstand bringen. Wenn nicht, operieren wir geplant. Und auch da war in dem Moment wieder dieses wahnsinnig geborgen, unterstützt, begleitet fühlen da, dass er, bei uns hervorgerufen hat.
Ja. Okay, der Tumor hat, denke ich mal, nicht nochmal geblutet, oder? Hat das eigentlich, weiß man, wo das herkommt, dass der auf einmal geblutet hat? Ist das normal?
Ja, die Oberärztin von Professor Köhler, mit der ich irgendwann an diesem Wochenende gesprochen habe, weil ich auch gesagt habe, warum blutet der denn jetzt, ne? Mhm. Zum Glück so spät im Verlauf. Ich meine, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn das in der 8. oder 9. Schwangerschaftswoche passiert wäre. Und sie sagte, das ist häufig, also es ist generell so, dass die irgendwann anfangen zu bluten. Nicht selten ist das der Moment, warum die Patientinnen in die Klinik kommen und sagen, oh, da stimmt irgendwas nicht. Häufig ist das der Moment der Diagnose.
Ach krass, also da wird das erst entdeckt dann.
Ja, wenn es quasi eine außerhalb des Zyklus oder außerhalb der Menstruation stattfindende Blutung ist, die so stark ist, die erschrickt, führt nicht selten dazu eben, dass die Betroffenen in die Klinik oder zum Arzt gehen und dann wird festgestellt, hoppala, da ist was. Mhm.
Aber es war dann jetzt nicht ganz außergewöhnlich, sondern es war...
Nein, gar nicht, ne? Gar nicht. Mhm. Also es war einfach nur das ganz, ganz große Glück, dass das so spät im Verlauf des Wartens und vor allen Dingen so kurz vor OP passiert ist.
Ja. Die OP konnte dann aber wie geplant stattfinden?
Genau. Mhm. Der Professor Köhler hat den Tumor bestmöglich vom Gebärmutterhals entfernt, genauso wie die Lymphknoten im Becken. Also es wurde quasi einmal vaginal der Tumor entfernt und dann mittels Bauchspiegelung wurden die Lymphknoten entfernt. Bei mir war es in dem Moment nicht möglich, den Tumor ganz zu entfernen, da ich durch meine Vorerkrankung mit der Endometriose im Unterleib schon sehr stark voroperiert war und da dann die Gefahr bestanden hätte, dass es doch zu einer Fehlgeburt kommt. Deswegen hat Professor Köhler einen Resttumor gelassen, was schlussendlich dann zur sofortigen Entscheidung führte, dass eine Chemotherapie gemacht werden muss während der Schwangerschaft. Aber dann war eben noch das Ergebnis der Lymphknoten ausstehend, was ja Professor Köhler auch immer sehr klar gesagt hatte, dass das ein weiterer entscheidender Faktor für die Möglichkeiten ist. Mhm. Denn wären die Lymphknoten betroffen gewesen, hätten sie mir nicht zu einer Fortführung der Schwangerschaft auch unter Chemotherapie geraten.
Okay. Mhm.
Oder hätten dann in dem Fall ganz klar abgeraten.
Ja.
Sprich, die OP ist gut verlaufen. Ich habe nach der OP noch 3 Tage oder noch 72 Stunden einen Wehenhemmer bekommen, damit die Gebärmutter nicht aufgrund der durchgeführten OP anfängt zu krampfen etc., was jetzt nicht ungewöhnlich gewesen wäre, aber was natürlich dann das Risiko einer Fehlgeburt mit sich gebracht hätte. Ich habe eben die Wehenhemmer bekommen und blieb dann noch erstmal stationär in Hamburg, um mich zu erholen und um auch auf die Histologie zu warten, was eben bezüglich der Lymphknoten die gegebene Situation ist.
Aber ich denke mal, die Lymphknoten sind frei gewesen, oder? Sonst hättest du
die Schwangerschaft
nicht fortgeführt.
Das weiß ich nicht. Das kann ich dir heute nicht sagen.
Ach, krass,
dann hätten wir nicht die Empfehlung bekommen.
Ja.
Also, oder dann,
natürlich, die Entscheidung wäre bei dir gewesen. Hm.
Genau. Dann wäre zumindest seitens von Professor Köhler und Team die Empfehlung gewesen, die Schwangerschaft auch unter Chemotherapie nicht fortzuführen.
Ja.
Wie ich mich in dem Moment entschieden hätte, kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Genau, wir sind dann ich bin entlassen worden. Ich sage immer wir, weil mein Partner durfte stationär bei mir bleiben, was eine riesen Erleichterung war, weil es doch emotional eine extrem herausfordernde Zeit war. Eben dieses Warten und dieses Erholen und genau, ich wurde entlassen ohne histologischen Befund, der war in dem Moment noch nicht da. Wir haben uns auf den Rückweg von Hamburg nach München in dem Fall mit dem Auto gemacht. Ich wollte nicht nochmal fliegen.
Verständlicherweise, wenn es dir da so schlecht gegangen ist. Wahrscheinlich bist du auch jetzt noch kein großer Fan davon, oder?
Nein, ich sehe es auch nicht in naher Zukunft wieder in irgendetwas einzusteigen, was fliegt. Dennoch bin ich unfassbar dankbar für das, was möglich war. Also wenn der Hubschrauber, der Christoph München, hier über München fliegt, sage ich auch unserer Tochter, dass das unser Hubschrauber ist und erzähle ihr auch schon, dass der uns nach Hamburg gebracht hat. Ja, dafür bin ich unendlich dankbar, weil ich glaube, alle anderen Wege hätten nicht funktioniert. Und genau, wir sind dann auf dem Heimweg gewesen von Hamburg mit dem Auto in dem Fall und haben einen Zwischenstopp gemacht, weil die Strecke frisch operiert eine sehr lange ist im Auto.
Das ist grundsätzlich eine sehr lange Strecke, also mit dem Auto von Hamburg nach München.
Genau. Und wir waren in dem Hotel, wo wir Zwischenstopp gemacht haben, gerade angekommen und wollten uns was zu essen bestellen. Und da rief dann Professor Köhler an und sagte, Lymphknoten sind frei. Auch bei ihm war große, große Erleichterung und Freude zu hören, zu spüren. Man hatte dann auch noch so ein bisschen was bei mir während der Bauchspiegelung am Darm gefunden, wo man sich nicht sicher war, was das ist. Wo natürlich sofort im Raum stand, oh Gott, oh Schreck, Metastase. Mhm. Zum Glück war auch das, was man dort in dem Moment gefunden hat, alles Endometriose. Was überhaupt quasi keinerlei Konsequenzen für die Fortführung der Schwangerschaft hatte, sondern das war einfach nur, okay, da ist Endometriose, das wissen wir, das ist okay, das darf da sein. Genau, das war der Anruf. der auch bis heute sehr bildlich vorhanden ist. Und dann sagte Professor Köhler gleich in dem Atemzug, also er hätte dann schon mit Frau Professor Kuschel gesprochen, der Geburtshilfechefin im Rechts der Isar. Hm. Sie würde mich weiter betreuen und ich sollte dort dann bitte meine Chemo anfangen. Ich glaube, was hatte er nach der 15. Schwangerschaftswoche, nach der Vollendigung der 15. Schwangerschaftswoche, wenn die Organentwicklung abgeschlossen ist, dann könnte der Chemostart vollzogen werden. Aber es war eben ganz klar, es ist ein Resttumor drin. Bitte Chemo machen, um quasi die Zeit zu überbrücken, bis meine Tochter lebensfähig und bereit ist, auf diese Welt zu kommen.
Und dann sollte der Rest operiert werden?
Also genau.
Ah, okay. Das stand fest, dass das auf jeden Fall nachoperiert.
Das war, in dem Moment war das ganz klar. Die Gebärmutter muss raus. Es war auch ganz klar von Anfang an, dass meine Tochter eine geplante Frühgeburt wird. Also Professor Köhler hat gesagt, maximal bis zur 34. Schwangerschaftswoche, / bei mir sogar, glaube ich, bis zur 32. Schwangerschaftswoche, die Schwangerschaft fortführen unter Chemo und engmaschiger Überwachung des Kindes auf der anderen Seite, um dann nach dem geplanten Kaiserschnitt die Hysterektomie durchzuführen. Das war immer der Plan. Mhm. Genau.
Boah, das klingt total krass. Aber ja, klar, ich meine, in dem Moment, wo das vorher ganz klar kommuniziert ist und du das weißt, ja, kann man auch damit besser umgehen, oder?
Ja, es war, sagen wir mal, für mich, man funktioniert ja auch in dem Sinne. Ich hatte ja ein ganz klares Ziel. Und in dem Moment wurde der Weg für mich gangbar. Also es war für mich auch klar, ich ziehe jetzt diese Chemo durch. Wobei es genügend Momente gab, wo ich unfassbare Angst davor hatte oder ich Angst hatte, dass meiner Tochter was passiert. Das nicht außen vor gelassen. Aber in dem Moment war für mich klar, okay, ich ziehe jetzt diese Chemo durch und meine Tochter kommt geplant als Frühgeburt auf die Welt. Das war ganz klar mein Ziel. Und für mich war das in dem Moment der Weg, den ich gehen wollte, den mein Partner auch mitgehen konnte und wollte. Denn es war immer für uns klar, wir wollen mein Leben nicht übermäßig in Gefahr bringen. Also immer nur, wenn sich das irgendwie die Waage hält, dann gehen wir diesen Weg. Und ja, ich habe dann in der 18. Schwangerschaftswoche, glaube ich, meine erste Dosis Zytostatika, also meine erste Chemotherapie bekommen.
Wie hast du die vertragen?
Ach, gut. Also, ich muss sagen, die Onkologen im Rechts der Isar waren nicht groß begeistert von meiner Idee. Muss man ganz klar formulieren, was ich ihnen nicht vorwerfe, denn sie haben sich an Leitlinie gehalten und sie haben natürlich in dem Moment immer mein Leben an oberster Stelle. Und was man ganz klar dazu sagen muss, sie haben keinerlei Erfahrung mit Chemotherapie bei Zervixkarzinom in der Schwangerschaft. Das haben sie, obwohl es ein Uniklinikum ist, in München in diesem Klinikum noch nie gemacht. Der Einzige, der das macht, ist eben Professor Köhler in Hamburg. Der ist derjenige, der Erfahrung hat, der ist derjenige, der Daten hat, der ist derjenige, der schon eine Vielzahl von Patientinnen durch diesen Weg oder mit auf diesem Weg begleitet hat. Die Onkologen hier in München hatten damit keine Erfahrung und waren quasi nicht unbedingt sonderlich erfreut, was, wie gesagt, vollkommen okay ist, einen Weg zu gehen, den sie eigentlich so gar nicht gehen wollten würden. Ich habe dann auch eine andere Chemotherapie bekommen als primär geplant. Also Professor Köhler hätte mir eine Monotherapie mit Cisplatin gegeben, weil eben damit die Erfahrungen gemacht worden sind. Und ich habe jetzt aber hier in München eine Kombination aus Paclitaxel und Carboplatin, also von zwei Chemotherapeutika bekommen. Das war dann auch noch ein Prozess der Diskussion, weil das für mich nicht so ganz einfach war, mich dann auf ein anderes Therapieschema einzulassen. Schlussendlich habe ich mich aber dann dafür entschieden, weil das auch einerseits von München gut begründet war und das die europäische Leitlinie, glaube ich, war, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann begann mein Chemoweg wöchentlich über 12 Wochen lang, jede Woche Mittwoch Chemotherapie.
Das heißt, dir sind dann auch die Haare ausgefallen und so weiter.
Also
der Bauch ist weiter gewachsen?
Der Bauch ist weiter gewachsen. Es war immer so der Plan, vor jeder Chemotherapie wurde ein Ultraschall von meiner Tochter gemacht, um zu sehen, wie es ihr geht. Und alle 3 Wochen wurde ein großer Pränatalschall gemacht, um Wachstum zu überwachen, Entwicklung des Kindes zu überwachen. Also es war einerseits eine extrem engmaschige geburtshilfliche Begleitung und dann begann eben die onkologische Begleitung. Ja, auch mit Haarverlust, aber ich habe keine Glatze gehabt. Zum Beispiel vorne an der Stirn oder am Hinterkopf, ich hatte große Flächen, wo mir die Haare ausgefallen sind, aber ich war nicht an dem Punkt, wo ich sie mir abrasiert habe und sie ganz verloren habe. Also, wenn man jetzt die Bilder von dem Tag meiner letzten Chemo sieht, dann sieht man sehr, sehr eindrücklich, dass ich sehr, sehr, sehr wenige Haare aus vom Kopf hatte. Es war nur noch so, ja, ein Flaum und es war noch so ein Mini-Zopf, den ich machen konnte. Ich konnte mich in dem Prozess, auch wenn ich ganz tolle Freundinnen hatte, die alles vorbereitet hatten, wenn ich das gewollt hätte, ich konnte mich nicht dazu durchringen, sie ganz abzurasieren. Auch wenn jeder Tag, jedes Duschen, jedes morgendliche Aufwachen auf einem Kissen, wo büschelweise Haare liegen, sehr, sehr schwer war.
Ach krass, aber also hat man es dir denn von außen angesehen, was du da durchmachen musst?
Ja, also ich glaube, jeder, der mich kannte, also ich habe nach der ersten OP erstmal ordentlich an Gewicht verloren, weil ich ja nur gelegen bin. Also vor allen Dingen Gewicht an Muskelmasse. Also ich habe quasi in der Schwangerschaft erstmal eine Gewichtsreduktion gehabt. Und die ersten 2, 3 Gaben der Chemotherapie habe ich noch, ich glaube bei der dritten habe ich dann wirklich gemerkt, so wow, jetzt wird's anstrengend. Wo ich einfach gemerkt habe, dass die körperlichen Ressourcen sehr zu Neige gegangen sind und wie anstrengend das Ganze dann wird, habe ich ab dem Zeitpunkt gemerkt und ich glaube, dann hat man es mir auch sehr, sehr angesehen. Also blass, schlapp, ich war während diesen 12 Wochen, während dieser Chemo kein aktiver Mensch. Also ich habe, glaube ich, die allermeiste Zeit im Bett gelegen, um mich zu erholen, weil ich sehr, sehr erschöpft war und ich auch ziemliche Kreislaufprobleme hatte, schwangerschaftsbezogen, aber wahrscheinlich auch dadurch bezogen, dass ich eben so wenig Bewegung hatte. Es gibt Menschen in unserer Nachbarschaft, die nicht mitbekommen haben, dass ich schwanger war, um das mal so zu sagen. Weil ich einfach, klar, einerseits ne, die Frühschwangerschaft im Jahresanfang unterm Mantel hast du nicht gesehen. Dann, als der Bauch da war, bin ich fast nur in der Wohnung gelegen und dann hatte ich eine Frühgeburt. Also insgesamt habe ich die Chemo gut vertragen. Was, glaube ich, eine gute Entscheidung war, dass mir die Chemotherapie wöchentlich gegeben worden ist. Nicht alle 3 Wochen, denn so konnte man quasi wöchentlich eine geringere Dosis geben, was die Verträglichkeit für mich und meine Tochter verbessert hat. Und anstelle von alle 3 Wochen eine höhere Dosis.
Ja, ja.
Das war so, glaube ich, keine schlechte Idee, aber ja, ich habe die 12 Wochen daheim im Bett verbracht oder auf der Couch verbracht. Ja, mal an guten Tagen ein bisschen draußen spazieren gehen. So 10 Minuten, Viertelstunde, aber mehr habe ich nicht gemacht. Und ich bin eben alle 3 Wochen noch zum Pränataldiagnostiker gefahren, der eben unsere Tochter noch überwacht hat. Aber mehr ist in der Zeit nicht passiert.
Und das Baby hat das alles gut vertragen?
Ja.
Ja?
Ja.
Das ist ja eigentlich ein totales Wunder.
Ja, also es wird einem schon sehr deutlich gesagt, dass quasi alles möglich ist unter der Chemotherapie. Es gibt Kinder, die sie sehr, sehr gut vertragen und es gibt bis hin zu Kindern, die unter der Chemotherapie versterben. Und das wird einem auch sehr deutlich gesagt. Das waren natürlich auch große Angstmomente, gerade so die ersten Wochen, wo man immer gedacht hat, oh, wenn es jetzt reinläuft, die Zytostatika, hoffentlich überlebt es meine Tochter heute. Also die Angst war omnipräsent, die war von Sekunde 1 bis Ende der Chemotherapie da. jeder Moment, wo ich meine Tochter weniger gespürt habe, wo sie ruhiger war, hat bei mir nicht selten echt große Angst ausgelöst. Mhm. Aber schlussendlich hat man gesehen, sie verträgt es sehr gut. Sie entwickelt sich einwandfrei. Sie war für ihre Geburtswoche vom Gewicht her ideal. Also sie war auch nicht kleiner und zarter, was häufig Chemokinder wohl sind. Sie hatte sich wirklich, oder sie hat unfassbar gekämpft. Also sie hat das richtig gut gemacht.
Jede Frau, die schon mal schwanger war, die weiß ja, was das für Veränderungen, also auch im Denken, im Fühlen, körperlich hervorruft. Aber das, was du da erlebt hast, das ist ja wirklich unglaublich. Also im Grunde hast du alles auf einmal mitgenommen. Das ist wirklich, ja, wow. Also auch, dass du jetzt so darüber sprechen kannst und ja, dass du das ja auch für dich irgendwie doch verarbeitet hast. Hast du denn in der Zeit psychologische Unterstützung gehabt oder konntest du auch mit deinem Partner darüber sprechen? Also auch die ganzen Ängste, die damit ja verbunden sind?
Also ich habe eben 2-3 Mal mit der Psychoonkologin in der Klinik gesprochen. Mhm. Ich habe eine Psychotherapeutin zu dem Zeitpunkt gehabt, wobei ich sagen muss, ich habe während der Chemozeit hat mir für diese Gespräche die Kraft gefehlt. Also ich habe während der Chemo haben wir, glaube ich, in diesen 12 Wochen, glaube ich, nur 1 oder 2 Mal miteinander gesprochen. Es wäre mit Sicherheit hilfreich gewesen, noch mehr außerfamiliären Support zu haben. Denn ja, natürlich habe ich mit meinem Partner drüber gesprochen, über die Ängste. Ich meine, er hat mich auch zu jeder Chemotherapie begleitet. Er hat, glaube ich, auch jeden Ultraschall unserer Tochter in dieser Zeit mitgemacht und jeden Gang zum Pränataldiagnostiker war er an meiner Seite. Er war mit Sicherheit auch ganz, ganz groß angstgeprägt. Deswegen wäre es, glaube ich, sinnvoll gewesen, auch nochmal diese Ängste mit jemandem zu teilen, der nicht selbst so intensiv davon betroffen ist. Aber mir hat in dem Moment die Kraft gefehlt. Also klar, ich habe Freunde gehabt, die an meiner Seite waren, die zu Besuch waren, die auch, wo viele Mütter sind, die auch eben vielleicht nachvollziehen konnten, wie verrückt es ist. Aber schlussendlich war, glaube ich, unsere Situation so verrückt, dass es ja für wenige oder für uns selber auch nicht wirklich greifbar war. Es war einfach funktionieren und durchziehen irgendwo. Und man muss dazu sagen, was ganz wichtig war, das habe ich vergessen, zu Beginn der Chemo wurde ein MRT gemacht, zu sehen, wie groß wirklich der Resttumor ist. Und nach 7 Gaben, glaube ich, wurde nochmal ein MRT gemacht, um eine Verlaufskontrolle zu haben. Und dort zeigte sich, und das war, glaube ich, auch für meinen Kopf, eine wahnsinnige Beruhigung, einerseits, dass der Tumor fast nicht mehr darstellbar war, sprich der Resttumor hat unglaublich gut, oder wie hieß es in der Tumorkonferenz, hat sehr gut auf die Therapie angesprochen. Mhm. Also er war nach 7 Mal fast nicht mehr darstellbar. Meine Tochter war auch in dem Moment im MRT quasi zeitgerecht entwickelt. Das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, das durchzuziehen, diese Zeit. Mhm. Zu sehen einerseits, es hilft mir und meiner Tochter geht's gut. Das war ein sehr, sehr einschneidend, auch wie oft ich jetzt sehr, sehr gesagt habe, aber ich glaube, man kann das gar nicht sagen, wie groß und wichtig für mich zum Beispiel dieses Kontroll-MRT war und, glaube ich, auch für meine betreuenden Onkologen im Klinikum, die ja eben diesen Weg auch als Premiere mitgehen durften, dass wir alle gesehen haben, das, was wir da tun, ist richtig und gut und funktioniert vor allen Dingen gut.
Mhm. Ja.
Das war ein sehr einschneidender Moment, als dann die Bilder vom Radiologen und dann die Besprechung aus der Tumorkonferenz kam. Da weiß ich noch, da ist auch die Psychoonkologin, kam zu mir ins Zimmer. Ich war zu dem Zeitpunkt 4 Tage, 5 Tage stationär in der Klinik, weil es mir nicht so ganz gut ging. Da kam sie rein, während die Tumorkonferenz noch lief und hat nur mit dem Befund gewedelt und sagte, sie musste da jetzt raus, weil sie mir das unbedingt sagen wollte. Das, was wir tun, funktioniert richtig gut und der Tumor ist fast nicht mehr darstellbar. Das war ein ganz wichtiger Schritt, um auch zu sagen, okay, jetzt habe ich noch 5 Wochen vor mir und die schaffen wir auch noch.
Mhm. Ja. Wurde deine Tochter dann in der 32. Woche geholt?
Nee, eine Woche früher.
Okay.
Denn das lag nicht an meiner Tochter, sondern es lag an mir. Denn so gut ich diese 11 Wochen Chemo vertragen habe, nach der letzten wurde es dann anstrengend und auch für meinen Körper mächtig anstrengend. Ich hatte eine massive Thrombopenie. Also meine Blutplättchen waren sehr, sehr stark gesunken. Mein Knochenmark hat nicht mehr so ganz produziert und funktioniert, wie es sollte. Ich hatte Einblutungen an den Beinen und mein Blutbild hatte sich verändert. Ich hatte auch mein HB ist ziemlich abgefallen und auch meine roten Blutkörperchen, also die Erythrozyten, wurden schlecht, was bis dato zum Glück gar nicht passiert ist. Also das Labor war bis dato immer gut, Chemo gut. Mhm. Und dann hat es aber quasi in der letzten Woche geknallt. Dann habe ich auch die letzte Gabe, habe ich nur noch 80% der Dosis bekommen. Und dann ging es mir nicht gut. Also ich hatte Einblutungen, also diese sogenannten Petechien an den Beinen, was für den Blutplättchen, Thrombozytenmangel in dem Moment vollkommen normal war. Aber es war halt auch so, dass man dann gesagt hat, wie geht's denn dem Kind da drunter? Dann war ich zu dem Zeitpunkt schon sehr viel im Kreissaal und wurde am CTG, wurde meine Tochter überwacht. Und dann gab es 2 Momente, wo so ein bisschen die Herztöne abgerauscht sind. Und dann kam die Chefin der Geburtshilfe zu mir und sagte, sie würde gerne das Ganze, die Geburt unserer Tochter, eine Woche vorverlegen. Denn wir konnten nicht absehen ganz genau, ob sie eben die gleichen Probleme hat wie ich. Und wir wollten jetzt kein Risiko mehr eingehen.
Ja, klar.
Und da war ich auch vollkommen dafür und habe dann wurde quasi die Frühgeburt vorbereitet. Ich habe in dem Sinne die Lungenreifenspritzen bekommen, damit sich die Lunge meiner Tochter in dem Moment in der 31. Schwangerschaftswoche bestmöglich auf die Frühgeburt vorbereitet. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Zeit am CTG verbracht. Ich habe, glaube ich, im Kreißsaal gewohnt und wurde ganz wunderbar von den Hebammen und von den Ärzten und den Ärztinnen begleitet und ja betreut in diesen letzten Tagen vor der Geburt. Ich habe auch nochmal mit der Intensivmedizin, der Kinderheilkunde, also mit den Neonatologen gesprochen, wie das jetzt alles verlaufen wird. Ja, und dann wurde meine Tochter eine Woche früher als geplant, 30+3, in der 31. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Ich habe viele Bluttransfusionen vor der OP bekommen, um eine PDA möglich zu machen, so dass ich meine Tochter kurz anfassen und sehen und streicheln konnte, bevor die Neonatologen sie übernommen haben und sich um sie gekümmert haben. Mhm. Und dann wurde ich, als meine Tochter dann aus dem OP draußen war, wurde ich in Vollnarkose gelegt. Mein Partner hat den Operationssaal auch verlassen. Und dann wurde die onkologische OP in dem Sinne durchgeführt. Es wurde eben die Gebärmutter radikal entfernt.
Das ist ja zumindest ja aber doch gut gewesen, dass das in einem passiert ist. Also dass du nicht nochmal irgendwie aufgemacht werden musstest.
Ja, um das Ganze abzuschließen. Also die OP lief 2 Stunden ganz gut. Mhm. Und dann wurde es kritisch, denn ich habe 5 Liter Blut verloren.
Ach Gott.
Durch die Schwangerschaft waren die Gefäße im Becken sehr, sehr groß und die Operateure waren sehr schwer damit beschäftigt, Blutungen zu stillen, was eben bei 5 Liter Blutverlust wirklich, wirklich schwer war. Ich habe sehr, sehr viele Transfusionen bekommen, was kurz wahrscheinlich zu einem Volumenmangelschock geführt hat und ich musste reanimiert werden, 2,5 Stunden nach der Geburt meiner Tochter.
Boah.
Wahrscheinlich bedingt durch den starken Blutverlust. So im Nachhinein kann ich sagen, die Onkologen und auch die Anästhesie waren sehr gut darauf vorbereitet. Sie haben mir sehr schnell Medikamente gespritzt, die schon quasi an mir dran hingen. Mhm. Und der Chirurg sagte so lapidar, das war keine wirkliche Reanimation, er musste nur 2-mal draufdrücken. Chirurgenvokabular. Aber schlussendlich war mein Blutdruck nicht mehr messbar oder sehr, sehr niedrig, so dass kurz nachgeholfen werden musste, was gut gelang, was aber dann dazu führte, dass ich nach einer langen OP noch intubiert beatmet auf die Intensivstation verlegt worden bin und erst am Abend extubiert worden bin und aus der Narkose geholt worden bin, mit unklarer Situation, ob ich von diesem Moment der Reanimation bleibende Schäden behalten habe. Das war zum Glück nicht der Fall. Also man hat mich extubiert. Auch daran kann ich mich sehr gut erinnern und ich war glasklar, ich war orientiert, ich konnte mich an jede Sekunde der Geburt meiner Tochter erinnern. Ich wusste, wer mit im OP stand, ich wusste, wer die Hebamme war. Es war zum Glück sehr, sehr schnell klar, dass das bei mir keinen bleibenden Schaden hinterlassen hat, hätte aber passieren können.
Ja.
Wenn man natürlich vielleicht meine Tochter entbunden hätte und dann eine Woche gewartet hätte, damit sich die Gebärmutter zurückbildet, die Gefäße vielleicht an Volumen verlieren, vielleicht wäre eine Woche später quasi in zweizeitiger OP mit natürlich auch in dem Sinne dann doppelter Belastung diese Situation nicht eingetreten. Also wie gesagt, da scheiden sich die Meinungen. Es gibt Leute, die sagen, Gynäkologen, die sagen, um Gottes Willen, wieso wurde das gemacht? Was war das für eine Idee? Wir sind den Weg gegangen und auch da hatten wir wieder ganz, ganz großes Glück. Aber vielleicht wäre ein anderer Weg für mich schonender gewesen.
Boah, ich stelle mir gerade vor, wie das auch für deinen Partner gewesen sein muss. Der wird das ja mitbekommen haben, oder? Dass da auf der einen Seite ja unfassbar um dein Leben gekämpft wird und auf der anderen Seite so ein kleines, frühgeborenes Mäuschen liegt. War bei deiner Tochter von Anfang an klar, dass das Kind diesen ganzen Prozess unbeschadet überstanden hat?
Ja, das war relativ schnell klar. Also sie ist auf die Welt gekommen, ihr ging es sehr, sehr gut, sie hat geschrien, sie wurde dann eben, also sie hat geschimpft, das war für mich, glaube ich, auch sehr, sehr schön. Und ihr ging es zum Moment der Geburt sehr gut und auch dann sie wurde ja dann auch von den Neonatologen auf intensiv versorgt, auch das lief alles sehr, sehr gut. Es lagen auch für sie Blutkonserven bereit, doch meine Tochter hat das Problem, was bei mir stattgefunden hat, nicht gespiegelt. Sie brauchte die bereitgelegten Blutkonserven nicht. Sie hat intensivmedizinische Betreuung gebraucht, ja, ungefähr, ich glaube, 2,5 Wochen. Und dann wurde sie schon auf die Beobachtungsstation gelegt und nach insgesamt 5 Wochen wurde sie entlassen. Es zeigte sich dann doch im Prozess sehr schnell, dass sie die Chemotherapie und alles gut überstanden hat. Sie hatte frühgeburtliche Probleme, sie hatte eine leichte Infektion, die mit einer Antibiose behandelt worden ist. Sie brauchte auch zum Beispiel eine Blaulichttherapie. Aber das waren Themen, die normal für die Frühgeburtlichkeit waren und die super schnell innerhalb von 1-2 Tagen im Griff waren. Also das war doch echt schnell klar, dass es ihr gut geht und dass sie das sehr, sehr gut macht. Aber ja, du hast vollkommen recht, für meinen Partner, also ich kann mich natürlich nicht in die Situation hineinversetzen, aber er wurde ja von der Geburtshilfe dann menschlich quasi betreut, während ich im OP lag. Die haben ihn darüber aufgeklärt, was gerade los ist. Die haben, was bei mir los ist. Sie haben ihn zu meiner Tochter auf die Intensivstation begleitet. Ich glaube, ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, in welcher Situation er gesteckt haben muss. Und eben schlussendlich wusste er, okay, jetzt lieg ich auf Intensiv mit unklarer Situation und unser frühgeborenes kleines Zwerglein liegt auch auf der Intensiv, wo man ja 6 Stunden nach der Geburt auch noch nicht so viel wusste.
Ja, ja.
Also er war und ist unfassbar stark gewesen, aber ich glaube, dass er auch ja sehr gelitten hat und dass das sehr tiefe Spuren bei ihm hinterlassen hat.
Ja, das glaube ich auch. Ging es dir dann mit der Zeit wieder besser oder also warst du auch diese 5 Wochen, die deine Tochter im Krankenhaus war, auch im Krankenhaus oder wurdest du schon vorher entlassen?
Ich glaube, ich bin 5 Tage vor ihr entlassen worden. Ich war nur eine Nacht auf Intensivstation, eben weil es mir sehr gut ging, ich gut orientiert war, bin ich am nächsten Tag schon auf Normalstation verlegt worden und konnte dann nach 3 Tagen auch das erste Mal meine Tochter eben auf Intensivstation besuchen, was natürlich ein ganz einschneidendes Erlebnis war. Genau, und dann ging es mir postoperativ nicht so ganz gut. Ich meine, ich habe 5 Liter Blut verloren. Ich habe auch auf Normalstation noch Transfusionen bekommen, habe mich dann Schritt für Schritt erholt, hatte dann aber das Problem, dass wahrscheinlich so ein Lagerungsschaden war. Mein linkes Bein wollte nicht so ganz, wie ich wollte. Dann hatte ich nochmal eine Blasenentzündung mit einem ordentlichen Nierenstau. Dann musste wieder ein Katheter gelegt werden. Und also die Erholungszeit, ich war noch fast 4 Wochen selber postoperativ nach quasi Geburt und onkologischer OP im Krankenhaus, 2 Stockwerke unter meiner Tochter.
Boah, also das mag man sich gar nicht ausmalen, was da in dir vorgegangen sein muss oder in deinem Partner. War das denn so, dass du deine Tochter dann aber auch immer sehen konntest?
Ja, also ich habe, also nach 3 Tagen, ich war, sagen wir mal, so weit transportfähig, dass man mich mit Schmerzkatheter und allem, was so noch in mir drin steckte an Zugängen und sonst was, in einen Rollstuhl buxiert hat und mich dann zu meiner Tochter auf Intensiv gebracht hat. Die ersten 5 Tage, die ich dann auf Intensiv war, konnte ich nicht mit ihr kuscheln, weil ich noch nicht aufstehen konnte. Und mich das ist ja wie so ein Liegestuhl, in dem man sich dann reinlegen kann, um mit den Frühgeborenen oder mit den Kindern zu kuscheln, um dieses Kangarooing zu machen. Das hat in dem Moment mein Partner übernommen. Ich habe die ersten 5 Besuchstage quasi nur am Inkubator gesessen und habe gestreichelt und mit ihr gesprochen und sie angefasst. Und nach 5 Tagen war ich dann so weit, dass ich mich eben in diesen Stuhl legen konnte und das auch aushalten konnte, dort zu liegen. Und ab dann konnte ich auch jeden Tag mit ihr kuscheln. Und so haben wir das dann auch fortgesetzt. Es war ja für mich immer noch unfassbar anstrengend. Also wenn ich bei ihr war, bin ich danach auf mein Zimmer zurückgekommen. Und ja, dann war der Tag gelaufen, so flapsig formuliert. Es war so, dass vormittags mein Partner oder morgens und vormittags mein Partner bei unserer Tochter war. Den Nachmittag habe ich dann gemacht und abends war dann wieder mein Partner bei ihr. Und so haben wir die 4 Wochen quasi rumgebracht. Und dann wurde ich entlassen, war dann 3 Tage daheim und bin dann aber wieder ins Krankenhaus, weil meine Tochter dann von der Beobachtungsstation auf die normale Wöchnerinnenstation entlassen worden ist. Und wir noch ganz, wie in Anführungsstrichen, ganz normal, ganz normale Mama- und Tochter-Situation ein Rooming-In gemacht haben. Mhm. Wir haben gekuschelt. Ich war mit ihr in einem normalen Wöchnerinnenzimmer und ich habe sie in dem Moment dann selber versorgt. Sie wurde nicht mehr am Monitor überwacht, aber ich hatte im Hintergrund immer noch die ganz, ganz tollen Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte von der Intensivstation, die immer noch mit drauf geguckt haben. Und uns quasi so ein bisschen, bevor wir ins kalte Wasser geworfen worden sind und nach Hause gegangen sind, uns so ein bisschen Eingewöhnung und Angewöhnungszeit gegönnt haben. Genau, dann war ich, glaube ich, 3 Nächte daheim, bis ich dann wieder ins Krankenhaus bin, aber dann eben als Mama und nur für ganz kurze Zeit. Und dann haben wir unsere Tochter auch mit nach Hause nehmen dürfen.
War denn deine Therapie abgeschlossen zu der Zeit? Also, oder brauchtest du dann noch eine Bestrahlung oder sowas?
Also, ich hatte dann irgendwann im stationären Verlauf kam dann die Histologie, die dann sagte, es waren irgendwie, glaube ich, 0,2, also es war ein minimaler Resttumor noch nachweisbar, wo man davon ausgegangen ist, wenn ich noch eine Woche Chemo bekommen hätte, dann wäre er gar nicht mehr da gewesen. Also es war minimal. Und dann hatte sich die Tumorkonferenz, es war im Hochsommer, natürlich alle in den Sommerferien, das war dann alles so ein bisschen schwieriger, weil meine behandelnden Onkologen, die mich in der Zeit betreut hatten, waren erstmal alle im wohlverdienten Sommerurlaub. Mhm. Und dann war aber, ich glaube, kurz vor Entlassung, war dann die Tumorkonferenz mit dem Beschluss zu mir gekommen, dass keine weitere Therapie notwendig ist aus ihrer Sicht. Mhm. Und dass ab jetzt onkologische Nachsorge stattfinden soll.
Ja.
Also mit dem Befund bin ich dann nach Hause entlassen worden, was total, also auch dieses Gespräch ist eins, was geblieben ist, so wie das war's jetzt. Ne, das ist ja dann, wenn man so in so einer intensiven Therapie drinsteckt, die dann in eine OP krönt und dann plötzlich heißt so, und jetzt ist alles vorbei und jetzt brauchst du nichts mehr und jetzt gehst du nach Hause und bist Mama, ganz überspitzt formuliert, also so einfach ist es ja dann doch nicht. Aber das war, hat mich dann auch extrem überfordert. Also dieses Ende der Akuttherapie, auf der einen Seite große Freude, weil es ein sehr guter histologischer Befund war und irgendwo Erleichterung, aber auch so, wie jetzt. Ja, so wurde ich dann entlassen und habe mir dann nochmal eine zweite Meinung geholt von einer anderen Tumorkonferenz. Und so gehe ich jetzt Schritt für Schritt seitdem meinen Weg durch die Nachsorge.
Ja, oft ist es ja so, dass wenn die Therapie abgeschlossen ist, dass man, doch in so ein Loch fällt. War das bei dir auch so?
Ja, schon. Wobei auch da war wieder natürlich viel Funktionieren angesagt.
Ja, mit so einem Säugling,
Ich bin ja mit einem Frühchen nach Hause gekommen.
Ja, ja.
Also das war erstmal, würde ich sagen, eine relativ gute Ablenkung. Und dann kam das aber bei mir, so dieses Loch und plötzlich auch diese sehr intensive Angst vor dem Krebs, in dem Moment, als es mit meiner Tochter gut gelaufen ist. Mhm. So, wir haben uns daheim eingespielt, sie machte sich sensationell, sie entwickelte sich gut. Als das so quasi die erste Aufregung vorbei war, das war so im Dezember 23, wenn ich mich so, und da kam dann schon eine sehr intensive Welle an, hoppala, was ist denn da passiert?
Ja.
Und die hält phasenweise auch noch an. Also ich habe eine sehr tolle Therapeutin, Psychoonkologin, die mich begleitet. Und das ist, glaube ich, der wertvollste Baustein, den es aktuell so gibt, die Psychotherapie. Aber es gibt immer Phasen, gerade auch wenn die Nachsorge wieder ansteht, die einfach sehr, sehr emotional und psychisch einfach sehr, sehr schwierig sind und wo es mir wirklich nicht gut geht.
Ja, aber wie gut, dass
psychisch,
du, also ja, total verständlich. Ich meine, wenn man das mal, nur diese Podcast-Folge noch mal von Anfang hören möchte, ja, was dir da in der Zeit, was alles passiert ist. Also das ist ja ganz klar, dass du in dem Moment, wo du da um dein Überleben kämpfst und um das deines Kindes, ja gar nicht die Kapazitäten hast, das auch psychisch aufzuarbeiten. Also dass das erst danach kommt, das ist ja, glaube ich, ganz normal und ganz klar, weil anders geht's ja gar nicht, ne? Du bist ja davor im Überlebensmodus.
Ja, es ist Funktionieren. Und das sagt mir, glaube ich, auch meine Therapeutin immer wieder. Es ist normal, dass das jetzt alles kommt. Ihr Gehirn hatte zu dem Akutzeitpunkt gar keine Kapazitäten.
Ja.
Und das ist, sonst hätte es wahrscheinlich auch so nicht funktioniert, das Durchziehen und Durchhalten und Durchkämpfen. Und es darf jetzt kommen, auch wenn ich mir natürlich hier und da wünsche, es würde nicht kommen.
Ja.
Aber der Verarbeitungsprozess ist wichtig, richtig. Und er ist, glaube ich, auch für meine Tochter wichtig, dass ich das aufarbeite, was passiert ist, um sie nicht zu belasten.
Ja,
damit,
absolut.
Also irgendwann wird sie natürlich von ihrer Geschichte erfahren. Ne? Es ist, glaube ich, wichtig, dass sie da nicht mehr belastet wird, als es unbedingt nötig ist. Und das funktioniert einfach nur, wenn ich mich gut um diese Themen kümmere.
Ja, und ich finde, du bist ja auch schon total gut dabei, wenn du deiner Tochter zum Beispiel sagst, wenn du den Hubschrauber siehst, guck, damals sind wir da mitgeflogen oder was weiß ich, sowas zum Beispiel. Ne? Mhm. Also das ist ja, finde ich, genau, also und das ist meine persönliche Meinung, genau der richtige Weg, wenn du da kein Geheimnis drum machst, sondern wenn das einfach offen kommuniziert wird und je nachdem, wie sie es verstehen kann, ja, das kannst du als Mutter ja am besten einschätzen, dann glaube ich, dass man sich dann auch von diesen Traumata irgendwann frei machen kann.
Ich hoffe es. Also da mache ich mir auch immer wieder Gedanken drüber, wie traumatisierend für sie die ganze Situation war. Aber wie du sagst, ich glaube, wenn wir offen drüber reden, es gibt ein Frühchentagebuch von der Intensivstation, wo alles drin beschrieben ist, wo wir tagtäglich und auch die Pflege tagtäglich dokumentiert hat, was so los ist. Und da, ja, wir altersgerecht offen drüber reden, dass es das Beste ist, was wir tun können, um mit dem, was passiert ist, umzugehen.
Ja, absolut. Noelle, meine Frage nochmal. Du hast ja am Anfang erzählt, dass dieser Tumor in einer Kontrolluntersuchung festgestellt wurde. Hast du denn vorher irgendwelche Beschwerden gehabt? Also vorhin sagtest du, dass das manchmal ist, dass man irgendwie Zwischenblutungen hat oder wie auch immer. Gab es da irgendetwas in der Richtung bei dir?
Also ich hatte sogenannte Kontaktblutungen nach dem Geschlechtsverkehr. Mhm. Wobei die halt dummerweise, muss man sagen, ganz typisch für so einen Polypen sind.
Ach, okay.
Und mir gesagt worden ist, das kann passieren, wundern Sie sich nicht. Deswegen, aber ich hatte die auch, ich glaube, ich hatte die dreimal, wenn ich mich richtig erinnern kann. Also auch, und wirklich kurz, wirklich nur noch kurz vor Diagnose. Ich hatte im Dezember vor der Diagnose, also ungefähr 4-6 Wochen davor, hatte ich plötzlich das Gefühl, hey, ich will, dass dieser Polyp rauskommt. Das war so ein Gefühl. Mhm. Da war so, ja, ich muss jetzt einen Termin machen, ich will, dass das Ding rauskommt. Ich will nicht mehr, dass der da ist. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, wo das Gefühl herkam. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein viel tiefer sitzenderes Gefühl war. Aber das war so, dass einerseits eben diese Kontaktblutung, aber wirklich nur kurz davor. Und einmal dieses Gefühl im Dezember, wo ich dann den Termin gemacht habe bei meiner Gynäkologin und so mich drauf eingestellt habe, so jetzt nervt mich das Ding so ein bisschen. Ich will jetzt, dass es rauskommt.
Okay. Du hast ja vorhin erzählt, dass du auch immer vorher schon mit Endometriose zu tun hattest, ne?
Mhm. Also ich habe schon vor langer Zeit selber die Endometriose-Diagnose bekommen. Schon 13 Jahre her.
Wie alt bist du jetzt?
Ich werde dieses Jahr 37.
Okay. Oh yes, also dann schon doch eine ganze Weile her. Lass uns mal darüber noch kurz sprechen, weil du sorgst ja auch für Aufklärung auf dem Gebiet. Kannst du darüber noch was erzählen?
Genau. Ich habe vor ein paar Jahren mit einer sehr, sehr guten Freundin zusammen eine Aufklärungsplattform gegründet, One in 10, also eine von 10. Eine von 10 Frauen im gebärfähigen Alter erkrankt an Endometriose. / Adenomyose. Und wir haben uns damals zur Aufgabe gemacht, gemeinsam auf unterschiedlichste Art und Weise, in Form von einem Podcast, in Form von einem Blog, Betroffeneninterviews, Experteninterviews, über diese Erkrankung, die eben sehr viele Frauen betrifft, aufzuklären. Und diesen Weg verfolge ich weiter, wobei ich dort auch thematisiert habe, dass ich eben an Gebärmutterhalskrebs erkrankt bin. Denn ich glaube, wir müssen einfach größer denken und über Frauengesundheit reden. Oder das ist vielleicht mein Ziel. Und da gehört beides eben dazu. Genau, und das ist ja ein ganz, ganz großes Herzensprojekt, woran ich mit großer Begeisterung und Leidenschaft arbeite, was natürlich während Erkrankung, Schwangerschaft und in der ersten Zeit sehr zu kurz gekommen ist. Was heißt zu kurz gekommen? Es hat einfach in dem Moment keine Rolle gespielt, denn da ging es um meine Gesundheit und um den Kampf gegen den Krebs. Aber jetzt sind wir wieder sehr aktiv und versuchen, über eben diese Erkrankung aufzuklären, die ja durchaus auch Ähnlichkeit mit dem Krebs hat. Und auch Endometriose-Patientinnen haben ein höheres Krebsrisiko, zum Beispiel was das Eierstockkrebs angeht, jetzt nicht massiv, aber so, dass es dokumentiert werden könnte. Deswegen, Endometriose und Krebs haben durchaus Verbindungen. Deswegen reden wir über Frauengesundheit und versuchen, all dieses Thema oder all dieses riesengroße Thema ein bisschen aufzuarbeiten und aufzuklären.
Finde ich persönlich total gut, weil ich jetzt natürlich was von Endometriose gehört habe, aber früher, ja, habe ich das Wort überhaupt gar nicht wahrgenommen, beziehungsweise wusste ich auch gar nicht, was es ist. Und wo du jetzt sagst, eine von 10 Frauen, das ist ja auch eine echt große Zahl, ne? Die davon betroffen sind.
Und vor allen Dingen geht man da mittlerweile von aus, dass es sogar vielleicht eine sogar von 8 ist. Also und dann zählt man mal im Freundeskreis oder so in der Familie. Eigentlich muss jeder oder jeder in seinem Umfeld Betroffene haben.
Die nicht darüber sprechen.
die nicht darüber sprechen, die es vielleicht teilweise noch gar nicht wissen, weil sie jahrelang mit Sätzen wie Periodenschmerzen sind normal oder stellen sie sich nicht so an oder allem versorgt worden sind. Es gibt auch stille Endometriosen, das muss man ganz klar sagen. Es gibt auch Betroffene, die einen ausgeprägten Befund haben und keinerlei Symptome haben, die dann beiläufig zum Beispiel bei einer Blinddarm-OP diagnostiziert werden oder vielleicht, weil es dann mit dem Kinderwunsch nicht klappt. Das ist eine sehr, sehr komplexe Erkrankung, die den ganzen Körper betrifft und die ja es allen nicht einfach macht, weil sie nicht sehr klar ist in ihrer Kommunikation oder in ihrer Symptomkommunikation.
Ja, also deswegen mein Appell an alle Hörerinnen, hört gerne in den Podcast rein. One in Ten, ich verlinke das natürlich in den Shownotes. Und ich finde das ganz großartig, dass du das machst, liebe Noelle.
Danke.
Gibt es denn etwas, was du vielleicht zum Ende unserer Folge der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer noch mit auf den Weg geben möchtest?
Hört auf euer Bauchgefühl, wenn es um die Wahl eurer Therapeuten, begleitenden Therapeuten geht. Also das kann ich nur ganz inständig sagen. Es ist, glaube ich, das Wichtigste und es ist unfassbar wertvoll, wenn dein Arzt, deine Ärztin, die dich durch deinen Krebsweg begleiten, wenn das Partner in Crimes sind, um das mal flapsig zu sagen. Ich durfte das eben mit Professor Köhler und einem Team hier in München, die mich durch die Schwangerschaft begleitet haben, erfahren, wie wertvoll das ist, Menschen an seiner Seite zu haben in den schwersten Stunden und in den härtesten Kämpfen, die man wahrscheinlich so kämpfen kann. Und wenn das Menschen sind, denen du vertraust, die du hinterfragen darfst, die dir erklären, warum sie Meinungen haben oder auch bereit sind, deine Meinung in Gänze zu akzeptieren, deine Entscheidungen, ob es Untersuchungen sind, in Gänze zu akzeptieren. Das ist das Wertvollste, was man haben kann. Und das sagt einem das Bauchgefühl, glaube ich, wenn man hinhört, sehr deutlich, wer die richtige Person ist oder die Personen sind, dich auf diesem Weg zu begleiten.
Ja, das finde ich auch. Und das ist tatsächlich eine Botschaft, die sehr, sehr viele Frauen weitergeben. Ich glaube, wir dürfen da alle lernen, noch mehr auf uns selber zu achten, in uns hineinzuspüren. Und ja, liebe Noelle, ich danke dir, dass du deine sehr persönliche und sehr krasse Geschichte hier mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ja, bis bald.
Vielen lieben Dank. Vielen Dank für die Einladung, Franziska.
Sehr gerne. Zum Ende möchte ich auch gerne noch auf den Podcast der lieben Kendra aufmerksam machen. Krebs als zweite Chance heißt der. Höre gerne mal rein. Auch Kendra spricht mit Frauen, die an Krebs erkrankt sind oder waren. Von daher kann ich das auch nur empfehlen. Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.